NDR Info. Themen des Tages.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Marine in Rostock besucht. Auf der Ostsee bot sie ihm ein Feuerwerk der Fähigkeiten. Aber wie steht es tatsächlich um ihre Schlagkraft? Mehr Bedeutung, neue Aufgaben, aber alte Technik und zu wenig Personal? Wir fragen nach in den Themen des Tages. Wir schauen auch auf die Ukraine. Russland fliegt einen der schwersten Luftangriffe seit Beginn des Krieges. Thema auch bei uns, die Probleme beim Bezahldienst PayPal. Und wir fragen, was Kundinnen und Kunden jetzt wissen müssen. Und außerdem der Streit um Richterwahl, Steuern, Bürgergeld. Kommt die Regierung zwischen Schwarz und Rot nochmal zusammen? Die Klausurtagung in Würzburg soll es jetzt richten. Auch das ein Thema bei uns. Ich bin Nina Zimmermann und heute ist der 28. August. Einen guten Abend. Rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten gehören zur deutschen Marine. Sie sichert Seewege, schützt Infrastruktur und übernimmt NATO-Aufgaben in der Ostsee. Davon hat sich Friedrich Merz heute selbst einen Eindruck gemacht beim Besuch des Marinekommandos in Rostock und dann vormittags auch auf hoher See. Unser Reporter Jörn Jakob Gericke hat ihn auf der Fregatte Bayern begleitet und hat einen Actionfilm in echt erlebt.
Deckung! Die deutsche Marine zeigt ihre Fähigkeiten. So hat sie es sich vorgenommen für den Premierenbesuch des Bundeskanzlers. Friedrich Merz war am Vormittag mit einem Hubschrauber an Bord der Fregatte Bayern gelandet. Dort war schon ein umfangreiches Übungsprogramm vorbereitet. Alarmstufe Rot.
Wir haben mittlere Informationen erhalten, dass feindliche Luftfahrzeuge von Redland gestartet sind und ein möglicher Flugkörperangriff in den nächsten 30 Minuten befürchtet worden ist.
Zwei Eurofighter sind über die Fregatte geflogen. Dabei zeigte die Besatzung der Bayern dem Kanzler, was zu tun ist, um Kampfflugzeuge und ihre Geschosse abzuwehren. Aber auch der Ernstfall wurde geprobt. Ein Flugkörper schlägt ein. Schwerverletzte müssen an Bord behandelt werden. In der Nähe der Fregatte Bayern fuhren vier weitere Marineschiffe. Dem Bundeskanzler wurde vorgeführt, wie die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten im Ernstfall funktioniert. Merz konnte von der Brücke aus verfolgen, wie ein Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug ein U-Boot neben der Fregatte zum Auftauchen bringen konnten. Dann gab der Geschützturm des Schiffes mehrere Schüsse ab. Merz zeigte sich im Anschluss beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Marine.
Ich habe allergrößten Respekt vor den Soldatinnen und Soldaten, die zum Teil über viele Wochen und Monate ihren Dienst auf den Schiffen tun, ohne Heimaturlaub, ohne ihre Familien. Aber es ist eben ein Auftrag, den sie erfüllen im Verbund mit den anderen Teilstreitkräften für die Landesverteidigung, für die Bündnisverteidigung.
Warum die Streitkräfte aus seiner Sicht verstärkt werden müssen, hat der Bundeskanzler klar benannt. Die Bedrohung durch Russland sei real.
Wir sehen tägliche Aktionen der russischen Armee. Sie testen unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Verteidigungsfähigkeit. Und deshalb will ich sagen, wir werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren alles tun, um die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des Bündnisgebietes zu schützen.
Am Morgen hatte Merz bereits das Marinekommando in Rostock besichtigt, sowie das neue nationale Hauptquartier Commander Task Force Baltic. Dieser Besuch wurde von etwa 100 Demonstrierenden begleitet, die zum Beispiel Schilder mit Anti-NATO-Parolen bei sich hatten.
Sie sagen den Menschen nicht, dass diese Haltung zu mehr Leid, Eskalation und zu einem großen europäischen Krieg führen kann. Sie sprechen von Frieden. Aber sie liefen Waffen, die Menschen töten.
Rostock ist einer der wichtigsten Marinestandorte Deutschlands. Rund 1.800 Soldatinnen und Soldaten sowie 300 Zivilbeschäftigte arbeiten hier. Neben der Hanse-Kaserne gehören auch der Stützpunkt Hohe Düne sowie die von der Bundeswehr übernommene Warnow-Werft in Warnemünde dazu. Dort werden Marineschiffe repariert und gewartet. Bundeskanzler Merz ist nach seinem Besuch auf der Fregatte Bayern am Mittag wieder in den Hubschrauber gestiegen. Es ging in Richtung Frankreich, zu einem Empfang beim französischen Präsidenten Macron.
Also jede Menge Action und auch eine Bandbreite der Fähigkeiten, die man an Bord dem Kanzler präsentiert hat. Und über diese Fähigkeiten, über die wachsenden und sich ändernden Herausforderungen der deutschen Marine, habe ich heute mit Hendrik Schilling gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Institut für Sicherheitspolitik in Kiel, befasst sich in seiner Analyse eben mit diesen vielen Rollen der deutschen Marine. Jetzt hat der Kanzler heute quasi die Auslage im Schaufenster bestaunt mit Alarm, Überflug und Manöver. Wo steht die deutsche Marine denn heute für ihn als Experten?
Also zuallererst muss man sagen, die deutsche Marine ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine der kleinsten Marinen, die sie jemals war. Durch die Friedensdividende hat sie auch eben gelitten die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und man kommt jetzt eben oder ist jetzt in diese Lage gekommen, dass man plötzlich einen verstärkten Fokus auf Landes- und Bündnisverteidigung hat, auf Einsätze hier in der Ostsee, wo man stark präsent sein muss, Präsenz zeigen muss, das aber eben nicht so sehr kann, wie man das gerne möchte. Man hat die entsprechende Besatzung nicht, es fehlt Personal, es fehlen auch Einheiten, die Einheiten sind alt. Dafür macht die Marine aber, muss man wirklich sagen, alles, was ihr möglich ist. Also die Marine ist sehr stark präsent, muss aber eben dann teilweise priorisieren, kann andere Einsätze nicht mehr fahren und dann eben jetzt verstärkt in der Ostsee präsent zu sein.
Das klingt aber, als ob die Tischdecke eigentlich an allen Seiten zu kurz ist, oder?
Ja, gerade wenn es um Personal geht, hat man eben Probleme, genügend Leute zu bekommen. Das ist ja überhaupt in der Bundeswehr ein Problem. Und da muss man nachbessern. Man hat einige Projekte auch angestoßen in den letzten Jahren. Also es werden einige neue Einheiten kommen, aber das dauert natürlich immer. Das kommt nicht am nächsten Tag. Das dauert einige Jahre. Einige Projekte verzögern sich jetzt auch. Man muss eben dahin kommen, diese Lücke zu schließen und hat eben gleichzeitig das Problem, dass man gerade jetzt und eben nicht erst in ein paar Jahren mit den neuen Einheiten diese starke Präsenz zeigen muss.
Wo ist denn die Präsenz? Also was sind die dringlichsten Aufgaben, die Marine gerade erledigen muss?
Man muss dazu sagen, die Marine hat eben ein ganz großes Spektrum an Aufgaben. Das war lange Zeit, war das viel Stabilisierungsaufgaben im Mittelmeer beispielsweise, Antipiraterie im Horn von Afrika. Mittlerweile, seit Angriff Russlands auf die Ukraine, hat sich das verlagert in Richtung Ostsee, in Richtung Landes- und Bündnisverteidigung. Das heißt, man ist hier vor der Haustür quasi, beispielsweise im Rahmen der NATO tätig, muss natürlich den Schutz kritischer Infrastruktur gewährleisten, möchte Präsenz zeigen, möchte auch eben Russland zeigen, so geht das nicht weiter, mit uns könnt ihr das nicht machen und hat deswegen einige Aufgaben, einige Operationen hier in die Ostsee gelegt.
Und kommt man denen denn auch entsprechend nach? Also ist man von der NATO-Seite zufrieden mit der Performance?
Ja, also die deutsche Marine macht einiges für die NATO. Wir haben ja mehrere NATO-Operationen in der Ostsee, Baltic Sentry zum Beispiel, Baltic Sentinel. Da ist die deutsche Marine sehr stark präsent. Man hat auch sogenannte stehende NATO-Verbände, einige Schiffe der NATO-Mitgliedstaaten, die dauerhaft im Einsatz sind. Auch davon hat man in der Ostsee viele. Die deutsche Marine ist dort dauerhaft präsent und mindestens eine Einheit in jeder dieser Verbände. Also da macht man schon alles, was auch wirklich möglich ist.
In diesem Sommer hat ein Einsatzgruppenversorger sogar vor Grönland festgemacht. Also das Einsatzgebiet ist halt weltumspannend mitunter. Ist das denn der richtige Weg oder sollte man sich mehr konzentrieren?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, was der richtige Weg ist. Man muss eben gucken, die Marine ist insofern besonders, weil sie eben auch als diplomatisches Mittel eingesetzt werden kann, das Mittel der Außenpolitik auf der ganzen Welt. Das ist bei den anderen Teilstreitkräften schwieriger. Genauso ist es ja dieses Indo-Pacific-Deployment, was wir hatten, also im Asienraum, dass wir da zwei Einheiten hingeschickt haben. Aber gerade jetzt in Richtung Landesbündnisverteidigung wird natürlich auch der Nordflankenraum, wie es genannt wird, immer wichtiger. Auch der Atlantik, auch Grönland natürlich, das gehört da dazu. Und die Marine kommt jetzt eben in diese unpraktische Lage, entscheiden zu müssen, was wichtiger ist, wo sie ihre Einheiten hinschickt.
Wie weit spielt denn auch der Schutz von Handelsrouten mehr und mehr eine Rolle?
Ja, also das ist natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Man sieht das jetzt gerade in der Ostsee mit der Schattenflotte. Das sind ja Schiffe, die teilweise entweder gar nicht oder auch sehr unterversichert sind, die dann eben auch verdächtigt werden, kritische Infrastruktur zu zerstören. Das findet ja alles auf Handelsrouten statt. Dagegen versucht die Marine natürlich auch anzugehen, soweit es möglich ist, natürlich vor allem mit Präsenz zeigen. Aber man sieht natürlich auch Dinge wie vor einigen Jahren im Suezkanal, wenn da ein Schiff quasi quer liegt, da kann die Marine erstmal gar nichts gegen machen. Das heißt, wir sind eben genau davon abhängig, dass Handelsrouten überall auf der Welt geschützt werden, weil die für uns eben ganz, ganz wichtig sind. Wir können die aber gar nicht unbedingt schützen, weil es außerhalb unserer Hoheitsgebiete ist. Ja, also das ist eben so ein bisschen das Problem im maritimen Raum, wo die Marine auch hingehen muss. Deswegen ist die Marine eben auch beispielsweise im Nordatlantik oder im Asien-Pazifik-Raum unterwegs. Aber sie kann eben nicht alles auf einmal machen.
Ist man denn technisch für diese Aufgaben überhaupt ausgestattet? Also bekommt man auch seitens der Bundeswehr alles, was man will in der Marine? Stimmt da Anspruch und Realität?
Naja, das ist natürlich so. Man hätte gerne mehr, sicherlich mehr Material, genauso mehr Personal. Es wird jetzt auch gerade einige Innovationen vorangetrieben, gerade was zum Beispiel den Schutz kritischer Infrastruktur angeht, dass man da auch unter Wasser besser agieren kann. Aber auch das dauert eben eine Weile. Selbst wenn man all das bekäme, was auf der Wunschliste steht, wäre das eben nicht morgen da. Und da ist natürlich auch die Politik gefordert, zu sagen, das ist jetzt eben wichtig, da müssen wir eben investieren. Aber das kostet, wie gesagt, leider alles Geld und Zeit.
Jetzt haben Sie gerade von politischem Willen gesprochen. Den haben wir ja vor 3,5 Jahren eigentlich im Bundestag auch gesehen, mit dem Sondervermögen, das die Bundeswehr bereitgestellt bekommen hat. Was ist denn davon letztendlich wirklich bei der Marine gelandet, beziehungsweise hat das denn etwas verändert?
Ja, also das Sondervermögen, erstmal ein sehr, sehr guter Gedanke. Man muss dann eben nur gucken, dass das Geld auch genau da ankommt, wo es ankommen soll und dass es auch sinnvoll verwendet wird. Beim Sondervermögen gab es eben auch die Fälle, dass einige Projekte schon davor beschlossen worden sind. Die gab es quasi schon und die wurden jetzt aber erst damit finanziert. Also da hat man quasi Projekte, die schon da waren, quasi umgeschichtet und gesagt, das können wir jetzt mit dem Sondervermögen machen, obwohl die auch so höchstwahrscheinlich finanziert wurden. Wären. Und dazu kommt natürlich auch die Inflation, hat dann wieder einiges von dem Sondervermögen aufgefressen. Das heißt, man muss eben, sollte man so etwas nochmal machen, wirklich auch dahin gucken, dass das Geld tatsächlich auch einen Unterschied macht, tatsächlich auch da ankommt und umgesetzt wird.
Soweit die Einschätzung von Hendrik Schilling vom Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der Besuch des Kanzlers heute am Standort Rostock und die Bedeutung der Marine, unser erstes Thema des Tages. Eigentlich, so hatte es Donald Trump ja vor gut einer Woche angekündigt, sollte es jetzt in diesem Zeitrahmen irgendwann mal ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Zelensky geben. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Im Gegenteil. Russland überzieht die Ukraine mit heftigen Luftangriffen. Die ukrainische Luftwaffe meldete heute Vormittag 600 russische Drohnen und 31 Raketen. Damit handelt es sich um einen der größten Luftangriffe seit Kriegsbeginn. Aus Kiew, Nils Buhler.
Seit den Morgenstunden räumen Rettungskräfte die Trümmer eines Wohnhauses in Darnitsa. Der Stadtteil im Südosten von Kiew wurde besonders schwer durch die russischen Angriffe getroffen. In das 5-stöckige Wohnhaus ist eine Rakete eingeschlagen. Auf der rechten Seite ist das Dach eingestürzt. Mit einem Kran werden die schweren Betontrümmer weggeräumt. Darunter sind Menschen eingeschlossen. Ob sie leben oder nicht, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Dort ist mein Ex-Freund, er ist genau im 5. Stock, sagt Katharina. Die 37-Jährige ist eine der vielen Angehörigen, die warten und hoffen. Warten, dass die Trümmer alle weggeräumt sind und hoffen, dass darunter ihre Liebsten noch am Leben sind. Er war um 7 Uhr morgens online. Er war definitiv noch am Leben. Er hat meine Nachrichten gelesen, aber nicht geantwortet. Aber er war am Leben. Wir wollen glauben, dass er noch lebt. Andrei wohnt in dem Haus. Erst wollte er sich im Keller in Sicherheit bringen, entschied sich dann aber, das Haus zu verlassen und im nahegelegenen Bahnhof Schutz zu suchen. Wenn wir einfach nicht rausgegangen wären, wären wir alle in diesem Schutzraum erstickt. Nach der ersten Explosion gingen wir nach draußen. Gerade in diesem Moment gab es noch eine Explosion auf der anderen Straßenseite, nur etwa 20 Meter entfernt. Die Hälfte der Leute, die rausgegangen sind, wurde einfach durch die Druckwelle verletzt. Ich selbst hatte eine Platzwunde. Ich kam raus. Ich habe nichts gehört, war benommen. Mein linkes Auge war komplett blutig. Wir sind einfach entlang dieses Zauns gerannt, zum Bahnhof. In der Nacht hatte Russland die Ukraine mit mehr als 600 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. Nach Informationen der ukrainischen Luftstreitkräfte einer der bisher größten Angriffe seit Beginn der russischen Großinvasion. Auch das Zentrum wurde getroffen. Dabei wurden auch Redaktionsbüros von namhaften ukrainischen Medien und das Gebäude der EU-Vertretung beschädigt. Zwei Raketen schlugen etwa 50 Meter entfernt von dem Gebäude ein. Durch die Druckwelle brachen die Fensterscheiben und Innenausstattung wurde beschädigt. Mitarbeiter wurden nicht verletzt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte den Angriff. Das ist eine düstere Erinnerung daran, was auf dem Spiel steht. Es zeigt, dass der Kreml von nichts zurückschreckt, um die Ukraine zu terrorisieren, indem er blindlings Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder tötet und sogar die Europäische Union ins Visier nimmt. Russland wähle Ballistik statt den Verhandlungstisch, kommentierte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Attacke in den sozialen Medien. Das bedeutet, dass Russland immer noch keine Konsequenzen fürchte. Daher erwartet die Ukraine eine Reaktion Chinas und Ungarns, so Zelensky. Beide Länder pflegen eine enge Beziehung zum Regime in Moskau. Wiederholt hätten sie zu einem Waffenstillstand und zum Ende des Krieges aufgerufen. Doch wegen Russlands sei dies nicht eingetreten, schrieb der ukrainische Präsident. Die Stadt Kiew hat den morgigen Tag zum Trauertag erklärt, zum Gedenken der Opfer der nächtlichen Luftangriffe.
Nils Buhler über die schweren russischen Angriffe auf die Ukraine hier in unseren NDR-Info-Themen des Tages. Und damit kommen wir zurück nach Deutschland. Eine Paartherapie soll Paaren bei der Bewältigung von Beziehungsproblemen, von Konflikten oder einfach von Kommunikationsschwierigkeiten helfen. So die Definition. Man sitzt zusammen, man redet über Vertrauen, über Verletzungen und über alte Muster. Und das Treffen der Bundestagsfraktionsspitzen heute und morgen im bayerischen Würzburg erinnert an eine solche Paartherapie. Denn in den vergangenen Wochen hat es in der schwarz-roten Koalition ja doch geknirscht. Es ging mit dem Paukenschlag der gescheiterten Richterwahl in die Sommerpause. Bei den Sozialdemokraten hat das tiefe Wunden hinterlassen. Fraktionschef Matthias Miersch hat seitdem immer wieder versucht, sein Unionspendant Jens Spahn zu erreichen, hat mit ihm telefoniert, sich in der Sommerpause auch getroffen. Alles, um eine vertrauensvolle Basis, ein neues Verhältnis aufzubauen, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Christina Nagel berichtet jetzt über das Treffen der Fraktionsspitzen heute und morgen. Ein Treffen, bei dem jedes Bild sitzen soll.
Immerhin schüttet es nicht mehr, als die Fraktionsspitzen Jens Spahn, Matthias Miersch und Alexander Hoffmann über die alte Mainbrücke in Würzburg gehen. Dort, wo einst auch die drei Musketiere gedreht wurden. Tapfer mühen sie sich, wie interessierte Gäste der Stadt zu wirken. Und doch ist allen klar, dass es in erster Linie um symbolträchtige Bilder geht.
Diese Koalition will und wird Brückenbauer sein gegen die Polarisierung in unserer Gesellschaft,
sagt denn auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann wenig später. Ein Bild, das schon einmal bemüht wurde bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Damals ging es auch um die Brücken, die Union und SPD bauten, um zueinander zu finden. Brücken, die sich in den vergangenen Wochen nicht immer als besonders tragfähig erwiesen haben. Auch weil Parteiprogramme oft wichtiger gewesen seien als der Koalitionsvertrag, wie Unionsfraktionschef Jens Spahn selbstkritisch anmerkt.
Vertrauen kann man nicht herbeireden, das wächst.
Und genau dafür wollen sich die Fraktionsspitzen in Würzburg abseits vom Berliner Politrummel jetzt Zeit nehmen. Es gilt, einiges aufzuarbeiten, vor allem die verpatzte Verfassungsrichterwahl. Dass die Unionsfraktion in letzter Minute entschied, die SPD-Kandidatin Brosius Gersdorf entgegen der Absprache nicht zu unterstützen, hat bei der SPD Spuren hinterlassen. Daraus macht SPD-Fraktionschef Matthias Miersch keinen Hehl.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch in der Fraktionsführung zusammenkommen. Im Übrigen begrüße ich auch, dass die Fraktionen dann nochmal in der Sitzungswoche auch zusammenkommen.
Reinen Tisch will man machen, um Platz zu schaffen für das, was kommt. Es stehen schwierige Entscheidungen an. Es geht um Einsparungen im Haushalt, um Steuerpolitik, das Bürgergeld, die Bereiche Arbeit und Soziales. Kompromisse müssen her und die, das ist die Botschaft, die von Würzburg ausgehen soll, sind auch möglich.
Wir erleben die Debatte über beispielsweise die Sozialstaatsreform. Aus unserer Sicht sind die Schnittmengen dort ausreichend, um wirklich zu Reformen zu kommen, die diese Systeme zukunftsfest machen.
Uns eint, dass wir funktionierende soziale Sicherungssysteme wollen, erhalten wollen, auch auf dem Niveau im Grundsatz, wie es heute ist. Aber um das eben erhalten zu können, müssen wir Wachstum haben und müssen wir schauen, wie wir Dinge effizienter anders gestalten können.
Einig sind sich die drei, dass die Klausur eine gute Möglichkeit ist, um auszuloten, was geht. Denn dass etwas gehen soll, daran lassen sie keinen Zweifel.
Christina Nagel über das Treffen der Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD, die Klausurtagung in Würzburg, bevor es ja jetzt reingeht in den politischen Herbst. Der beliebte Zahlungsdienstleister PayPal hat offenbar ein Problem mit seinen Sicherheitssystemen. Ihm waren massive Zahlungen an Kriminelle durchgerutscht. Deutsche Banken hatten deshalb den Überweisungsverkehr mit dem US-Unternehmen erstmal unterbrochen. Transaktionen in Höhe von 10 Milliarden Euro sollen blockiert worden sein. Allerdings, wie konnte es zu der Panne kommen und was muss ich als PayPal-Nutzerin oder Nutzer jetzt im Fall der Fälle wissen? Darüber konnte ich mit dem ARD-Finanzexperten Samir Ibrahim sprechen. Was ist überhaupt passiert in den vergangenen Tagen?
Es war ganz offensichtlich so, dass bei PayPal verschiedene Sicherheitssysteme ausgefallen sind. Es ist ja so, dass dieses Unternehmen permanent mit Lastschriftanträgen überflutet wird von Händlern, die über PayPal mit ihren Kunden kommunizieren und dort abrechnen. Und diese Lastschriften werden zuallererst einmal kontrolliert, weil nicht alle sind ganz sauber. Diese Sicherheitssysteme sind ausgefallen. Und am Ende hat PayPal alle Lastschriften ungeprüft quasi an die Banken weitergeleitet und denen ist das dann aufgefallen.
Und die haben daraufhin Geld nicht weitergeleitet. Warum das?
Ja, die Abhebung sozusagen, diese Lastschrift, die da eingereicht wurde, die ist einfach nicht ausgeführt worden, weil bei deutschen Unternehmen zum Beispiel logischerweise die Sicherheitssysteme angeschlagen haben. Alle Banken sind ja verpflichtet dazu, dass sie zum Beispiel gegen Geldwäsche Vorkehrungen treffen. Wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie Ärger mit der Bankenaufsicht. Und diese Sicherheitssysteme sind relativ streng. Und wenn dann mit einem mal eine Flut von komischen Lastschriftaufträgen reingeht, die man so nicht kennt, dann schlagen diese Systeme Alarm und stoppen erst einmal alles.
Viele Hörerinnen und Hörer, die PayPal vielleicht selbst nutzen, die treibt natürlich jetzt die eine Frage um, habe ich einen Schaden oder nicht? Also kriege ich das denn mit? Werde ich gemahnt oder was könnte da jetzt passieren?
Also man kriegt das mit in dem Augenblick, wo halt die Lastschrift nicht abgebucht wird, aber einen Schaden hat man davor nicht. Da ist das Recht der Europäischen Union vor. Wir sind als Verbraucher alle davor geschützt. Es ist auch nicht so, dass das jetzt gar nicht passiert oder dass diese Lastschrift gar nicht eingelöst wird, sondern es muss halt von Hand nachgeprüft werden. Und das ist eben das, was momentan die Banken auch machen. Einige haben auch mitgeteilt, dass sie eigentlich alles weiter durchgebucht haben, weil ihnen so nicht direkt was aufgefallen ist. Aber es gibt eben große Institute, die automatisch alles gestoppt haben und da wurde es jetzt kontrolliert. Es wird nach und nach aufgearbeitet. Die Ware geht ganz sicher raus, die man da bestellt hat und bezahlt ist sie am Ende auch.
Also es ist vielleicht noch nicht behoben, aber es wird gerade behoben Stück für Stück. Was würdest du sagen, wie sicher ist PayPal denn so grundsätzlich? Wir hatten ja auch einen Datenhack vergangene Woche.
Ja, dieses Datenleck zeigt eben, dass PayPal, genau wie alle anderen, die im Internet unterwegs sind, vor Hackern nicht gefeit sind. Und da bleibt einem als Verbraucher, der dann mit denen ja arbeiten möchte, eigentlich auch nichts anderes, als permanent auch zu gucken, ist alles, was ich da mache, auch noch sicher? Also die Passwörter, die sollte man regelmäßig auch mal wechseln. Man sollte diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, also mit einer zweiten Passwort- oder PIN-Nummer, sich da einloggen. Das sollte man eigentlich alles aktivieren, damit man auf der sicheren Seite ist und das eigene Konto nicht angegriffen werden kann.
Im Grunde arbeitet ja jetzt fast jeder Händler online mit PayPal. Ist so der Platzhirsch geworden. Wie abhängig sind wir inzwischen, vor allem im Onlinehandel?
Naja, der Onlinehandel ist im Kommen und weiter im Kommen und wird unser Leben künftig auch nach wie vor bestimmen. Wir sind von PayPal, also von diesen großen US-Riesen, da genauso abhängig wie in allen anderen Bereichen. Microsoft für Anwender im PC-Bereich nicht wegzudenken, genau wie Apple, genau wie Samsung zum Beispiel auch nicht wegzudenken ist für Handynutzer. Wir sind global vernetzt, das ist etwas, das müssen wir uns eingestehen. Wir haben da keine eigenen Systeme oder keine eigenen Anbieter, die das auffangen könnten. Insofern müssen wir uns darauf verlassen, dass diese Anbieter, die dann in den USA sitzen, das auch alles ordentlich machen. Und wir müssen eben gucken, dass wir zu unserem eigenen Schutz alles tun, um unsere Privatsphäre zu schützen.
Vielleicht auch auf eine Alternative gehen. Nur da ist die Frage, was wären eigentlich Alternativen? Weil das hat ja auch immer mit Verbreitung und Bekanntheit zu tun.
Naja, es gibt eben den Versuch, auf europäischer Ebene eine Alternative auch zu PayPal aufzubauen. Das Problem ist eben einfach, die sind noch nicht bekannt. PayPal war das früher ja auch nicht. Aber die große Frage ist, wie schnell können die sich durchsetzen? Und da müssen wir dann eben schauen, Vero, dieses neue System, ist das etwas, wo wir Europäer versuchen, das zu unterstützen, beauftrage unsere eigenen Banken, also dieses Zahlungssystem künftig zu nutzen und machen das die Händler auch? Also international tätige Händler, lassen die sich darauf ein? Das sind so Fragen, die am Ende den Erfolg dieser neuen Systeme ja beflügeln können oder eben auch verhindern. Wenn das keiner macht, dann kann man mit Vero nicht bezahlen.
Sagt der ARD-Finanzexperte Samir Ibrahim über die PayPal-Panne, ihre Nachwirkungen und auch die Frage, wie sicher unser Bezahlen im Netz ist. Und das waren die Themen des Tages heute am 28. August. Einen schönen guten Abend wünsche ich.